näher kennenlernen. Das wollen wir ganz gern, dich näher kennenlernen. Und so bitten wir jetzt, dass du diese Zeit segnest, wenn wir ja auf dein Wort hören, auf die Auslegung. Herr, wir wollen unseren Blickwinkel erweitern lassen. Wir wollen dich noch mehr in unser Leben hineinnehmen. Wir wollen unseren Glauben und unser Leben von dir prägen lassen. Und so bitten wir dich, dass du zu uns sprichst und unsere Herzen anrührst. Amen. Ich klingel so ein bisschen. Ja, okay. Wir machen heute weiter mit unseren Überlegungen, wie wir ein stilles Herz bekommen. Dabei geht es heute um das Haus des Vaters, so ist es mal überschrieben. Bisher haben wir in dieser Gottesdienstreihe diesen Satz von Jesus betrachtet: Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Herzensstille, also dieser Friede in uns drin, den gibt es also zunächst einmal durch eine tiefe Glaubensbeziehung zu Gott, beziehungsweise eine tiefe Glaubensbeziehung zu Jesus. Auch Jesus ist ja Gott. Er ist Gott, wie er für uns sichtbar und nahbar geworden ist. Ihr habt letztes Mal mein Kunstwerk da erlebt, ja. Ich habe es hier nochmal größer mitgebracht. Wir haben gesehen, dass es hilft, für die Stürme des Lebens einen festen Ankerpunkt zu haben. Also dieser sichere Ankerpunkt außerhalb der Stürme, der ist bei Gott. Und damit liegt der Anker außerhalb unseres begrenzten Umfeldes, außerhalb unserer Schwierigkeiten, außerhalb der Probleme, die uns anfechten. Und heute schauen wir noch einmal intensiver auf diesen Ankerpunkt außerhalb unseres Lebens. Nicht wahr, wenn wir mittendrin stecken in den Schwierigkeiten, dann können wir nichts anderes sehen als die Schwierigkeiten. Unsere Perspektive ermöglicht es uns dann gar nicht, eine andere Sicht zu haben. In dieser Binnenperspektive, da sind die Probleme unausweichlich so groß, dass sie uns überwältigen. Erst mit einem anderen Blickwinkel können wir auch ein anderes Bild wahrnehmen. Eines, das eigentlich wesentlich realistischer ist. Nehmen wir mal so eine Schnecke. Ja? Was nimmt sie von ihrer Umgebung wahr? Jedes Hindernis ist riesig. Und wenn sie irgendwo hingerät, wo sie gar nicht hin will, dann fällt es ihr schwer, den Weg rauszufinden. Wir hingegen, wir sind größer, wir sehen aus unserer Perspektive viel, viel mehr. Wir sehen den Ausweg. Ich könnte also die Schnecke anheben und auf eine neue Spur setzen. Und so ist das eben auch bei uns. Für ein stilles Herz ist unser Blickwinkel ausgesprochen wichtig. Unsere Weltsicht hat entscheidenden Einfluss darauf, wie wir eine Situation wahrnehmen. Wir Christen haben den enormen Vorteil, dass wir mit Gottes Hilfe auch seine Perspektive einnehmen können. Wenn uns ein Problem trifft oder wenn wir auf eine Situation stoßen, die uns unlösbar erscheint, dann haben wir einen enormen Vorteil. Also wir müssen nicht so kurzsichtig irgendwie so ganz nah dran, ja, wo wir nur noch das Problem sehen und nichts anderes. Wir müssen da nicht stehen bleiben. Wenn wir das täten, dann bliebe das Problem ein Hindernis, das unüberwindbar ist, ne? Also riesig groß und ich sehe nichts als das Hindernis direkt vor mir. Aber als Christen können wir eine andere Perspektive einnehmen. Wir können ein paar Schritte zurücktreten und nochmal neu gucken mit diesem neuen Blickwinkel. Und diesen Blickwinkel, den bekommen wir geschenkt von Gott. Wir können Gottes Perspektive einnehmen. Und aus diesem Blickwinkel heraus können wir das Problem angehen. Wir können in vielen Dingen auf ein größeres Wissen zurückgreifen, als es uns in unserem eigenen begrenzten Leben eigentlich zur Verfügung steht. Wir haben die Möglichkeit, auf Gottes offenbarte Wahrheiten zuzugreifen. Wir finden sie in der Bibel. Dort hat Gott ganz viel für uns hinterlassen, das uns hilft, in unseren Problemen die richtige Perspektive zu haben. Gottes Offenbarungen erweitern unseren Horizont, damit wir nicht so eine kleine Minischnecke bleiben müssen. Eine solche Wahrheit ist das, was Jesus zu seinen Jüngern sagt, die in ihrem Herzen gerade sehr beunruhigt sind. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Und dann fährt er fort. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Jesus offenbart hier seinen Jüngern und damit auch uns eine Wahrheit, die uns hilft, schwierige Lebenssituationen richtig einzuordnen, einzuschätzen. Jesus sagt uns im Grunde, wechselt mal die Perspektive. Schaut das Ganze mal aus größerer Entfernung an. Eure Angst, eure Sorgen, eure Unsicherheiten. Nehmt einmal Gottes Welt mit hinzu, um eure Welt zu betrachten. Wir sollen erkennen, das Leben in dieser Welt kann nur von Gottes Welt her richtig verstanden werden. Das Leben in dieser Welt kann nur von Gottes Welt her richtig verstanden werden. Wenn uns unser eigenes Leben überwältigt, wenn unsere Sorgen zu groß werden, wenn wir nicht mehr weiter wissen, dann sollten wir für einen Moment das tun, was Jesus rät. Wir sollten auf Gottes Welt schauen, auf die jenseitige, zukünftige Welt. Und erst wenn wir darauf geschaut haben, sollten wir zurückkommen und neu auf unsere eigene Situation blicken. Jetzt weiß ich natürlich, dass dieser Tipp für bei manch einem nicht gut ankommen wird. Also uns Christen wird ja immer wieder mal vorgeworfen, dass wir die Menschen aufs Jenseits vertrösten. Aber ist das wirklich so? Also ich denke eher, dass sich die Frage nach dem größeren Ganzen eigentlich jedem Menschen aufdrängt, der anfängt, etwas gewissenhafter über das Leben nachzudenken. Das Leben ist eben nicht nur das Leben hier in dieser Welt. Die Wirklichkeit ist nicht nur das, was wir um uns herum sehen und berühren können. Es gibt noch eine andere Wirklichkeit, die für uns überwiegend unsichtbar bleibt. Das Leben endet nicht mit dem Tod. Da kommt noch ganz viel danach. Und es ist doch wichtig, diese jenseitigen Dinge schon jetzt in unserem Leben hier zu berücksichtigen, damit wir unser Leben richtig ausrichten. Wer das völlig ausblendet, der bleibt in diesem Leben gefangen. Und der muss dann entsprechend auch versuchen, sein ganzes Glück allein in diesem Leben zu finden. Er muss alles herausholen, was er nur kann. Und das kann ausgesprochen anstrengend werden. Aber vor allem berücksichtigt es nicht die Wahrheiten, die in der Bibel über das Leben offenbart sind. Was hat die Bibel über das Leben in dieser Welt zu sagen? Da lernen wir zum Beispiel, dass dieses Leben nur temporär ist. Es ist wie eine Reise. Wir sind unterwegs, unweigerlich. Wir können nicht stehen bleiben. Wir können nichts festhalten. Alles geht vorüber. Alles ist vergänglich. Im Grunde sind wir nichts anderes als Pilger. Wir sind unterwegs zu einem anderen Ort. Und dieser andere Ort, der ist unsere eigentliche Heimat. In dieser Welt hier sind wir eigentlich Fremde. Ein klassischer Bibelvers dazu steht im Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 14. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Oder in einer neueren Übersetzung klingt es so, denn hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre und wo wir für immer bleiben könnten. Unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Die Bibel ist da ganz klar. Wir sind Reisende. Diese Welt ist nicht unsere Heimat. Etwas anderes fällt in der Bibel auch noch auf. Sie betrachtet das Leben in dieser Welt sehr realistisch. Da wird nichts beschönigt. Die Bibel hat einen großen Realitätssinn. Und so beschreibt sie, was uns wahrscheinlich auch schon aufgefallen ist. Dieses Leben ist einfach voller Unsicherheit. Überraschungen, Unfälle und kleinere und größere Katastrophen gehören einfach zu diesem Leben dazu. Wir wissen eigentlich nie, was als nächstes passieren wird. Es gibt in dieser Welt keine endgültige Sicherheit. Und das wird uns von der Bibel auch nicht versprochen. Und deshalb muss jeder, der nur für dieses Leben lebt und der sich nur auf die Dinge dieses Lebens stützt, der muss letztendlich enttäuscht werden. Findet ihr das deprimierend, wenn ich das so sage? Aber es ist doch so, oder? Es ist doch besser, den Tatsachen realistisch ins Auge zu schauen. Es wäre überhaupt nicht klug, die Fakten zu ignorieren. Die Bibel tut es nicht. Sie sagt uns glasklar, dass es in dieser Welt und in diesem Leben keine Sicherheiten gibt. Außer den Sicherheiten, die Gott uns zugesagt hat. Wenn wir unser Glück an etwas oder an jemanden in dieser Welt hängen, dann werden wir ganz bestimmt enttäuscht werden. Es kann gar nicht anders gehen. Ich sag's nochmal deutlich, auch wenn das brutal klingt. Wenn wir uns für unser Glück, für unseren Frieden oder für ein stilles Herz auf irgendeinen Menschen verlassen, auf unsere Familie oder vielleicht auch auf unser Haus, unsere Arbeit, unser Geld, unsere Gesundheit oder unsere Stärke, wenn wir uns allein darauf verlassen, dann ist Enttäuschung vorprogrammiert. Alle diese Dinge sind im Fluss und eines Tages werden sie uns sogar ganz genommen werden. Weil es sich mit dem Leben in dieser Welt nun einmal so verhält, ist es das Wichtigste für uns, dass wir uns nicht auf das äußere Leben konzentrieren, sondern auf das innere Leben, auf unser Seelenleben. Ich weiß, auch das wieder, ne, für moderne Ohren klingt das alles so ein bisschen antiquiert. Aber es ist doch so wichtig. Wir sind hier in einer Welt, die keinen Bestand hat. Und wir selbst können nicht auf Dauer in dieser Welt sein. Was bleibt uns übrig? Was können wir tun? Nun, die Bibel sagt uns, in uns ist etwas, das ist größer als das Leben in dieser Welt. Und dieses Etwas ist unsterblich. Und man nennt es die Seele. Jesus hat einmal zu seinen Jüngern gesagt, habt keine Angst vor denen, die nur den Leib töten können, der Seele aber nichts anhaben können. Habt keine Angst vor denen. Die Seele lebt weiter, wenn unser Körper stirbt. Sie lebt auch weiter, wenn die ganze Welt vergeht. Und deshalb ist die Seele viel wichtiger als alles andere. Das innere Leben ist viel wichtiger als das äußere Leben. Und deshalb müssen wir uns darum kümmern. Einmal hat Jesus ein Gleichnis erzählt von einem Bauern, dem eine ausgesprochen gute Ernte bevorstand. Und Jesus erzählt, da dachte er bei sich, was soll ich tun? Ich habe keinen Raum, wo ich meine Ernte lagern kann. Und er sagte, das werde ich tun. Ich werde meine Scheunen abbrechen und größere bauen. Und dort werde ich all mein Getreide und meine Vorräte lagern. Dann werde ich zu meiner Seele sagen können, Seele, du hast reichen Vorrat da liegen für viele Jahre. Ruh dich aus, iss, trink, sei fröhlich. Gott aber sagte zu ihm, du Tor, noch in dieser Nacht fordert man deine Seele von dir zurück. Was du aber zurückgelegt hast, wem wird es gehören? So geht es dem, der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist vor Gott. In manchen modernen Bibelübersetzungen geht das Wort Seele verloren. Da wird nur noch vom Leben gesprochen. Das ist nicht völlig falsch, aber es verschleiert, dass unser Leben mehr ist als das äußerliche Leben dieses Körpers. Das wirklich Wichtige, das ist unsere Seele. Es ist so wichtig, dass wir auf unsere Seele achten. Wenn es diese jenseitige Welt Gottes tatsächlich gibt und wenn jene Welt tatsächlich wichtiger ist als die Welt, in der wir augenblicklich leben, dann heißt das doch, dass wir uns gut auf jene zukünftige Welt vorbereiten müssen. Da, wo wir einmal hinkommen werden. Zu einer gesunden Perspektive auf unser Leben gehört es deshalb, Folgendes zu erkennen. Der hauptsächliche Zweck unseres Lebens hier in dieser Welt ist es, uns auf die kommende Welt vorzubereiten. Auch hier möchte ich noch einmal betonen, es geht hier nicht um Vertröstung auf das Jenseits. Und es geht auch nicht darum, dass wir den Kopf in den Sand stecken. Wir sollen uns nicht von der Welt abwenden. Wir sollen unser Leben nicht verachten. Wir müssen auch nicht alle in ein Kloster gehen und uns dort einschließen. Wir müssen kein Eremit werden. Unser Leben hat ganz viele Facetten. Und das ist so gewollt. Es gibt so viele Zusammenhänge. Und da stellt Gott uns absichtlich hinein. Also wir sind mitten in diesem Leben, weil Gott das so will. Das alles aber gehört zu unserer Vorbereitung auf das nächste Leben. Verachten wir also unsere Lebensumstände nicht, auch nicht die schwierigen. Ich habe in dieser Reihe schon mehrmals den Hebräerbrief genannt und ich kann euch nur empfehlen, einmal zum Beispiel Kapitel 11 des Hebräerbriefs zu lesen. Dort lässt sich sehr gut entdecken, welcher Blickwinkel auf das Leben den Kindern Gottes empfohlen wird. Die großen Glaubensmänner und Frauen haben den richtigen Blickwinkel eingenommen. Das wird dort betont. Sie sahen sich auf dieser Erde halt nur als Gäste und Fremde. Hebräer 11, Vers 13. Und in Vers 14 heißt es, wenn sich aber jemand als Fremder und als Gast bezeichnet, gibt er doch damit zu verstehen, dass er nach einer Heimat Ausschau hält. Und in Vers 10 lesen wir, dass die Glaubensmänner der Bibel auf die Stadt warteten, die auf festen Fundamenten steht und deren Gründer und Erbauer Gott ist. Diese Perspektive, die eröffnet so ein weites Panorama. Da wird nicht nur das Leben in dieser Welt gesehen, in dieser Welt, sondern eben auch das Zukünftige. Und es wird zusammen gesehen. Wenn wir diese Kontinuität erfasst haben, dann wird uns ganz klar, dass unsere eigentliche Heimat die zukünftige Welt ist. Und folglich ist unsere Reise dorthin insgesamt Vorbereitung. Ich denke, jetzt ist deutlich geworden, was ich anfangs sagte. Das Leben in dieser Welt kann nur von Gottes Welt her richtig verstanden werden. Entsprechend kann das Leben in dieser Welt auch nur mit Blick auf das zukünftige Leben richtig gelebt werden. Dieses Leben kann man eigentlich nur richtig meistern, wenn man das richtige Verständnis von dem zukünftigen Leben hat. Also das zukünftige Leben hat ungeheuren Einfluss auf unser jetziges Leben. Jesus selbst ist uns ein Vorbild in dieser Sache. Auch das finden wir im Hebräerbrief erklärt. Hebräer Kapitel 12, Vers 2, dort heißt es, wir wollen auf Jesus blicken, den Urheber und Vollender des Glaubens. Weil er wusste, welche Freude auf ihn wartete, hat er das Kreuz und die Schande dieses Todes auf sich genommen. Was musste Jesus nicht alles erleiden? Was wurde ihm nicht alles angetan? Wie böse waren seine Feinde? Mit welcher Bitterkeit haben sie ihn verfolgt? Schließlich wurde er gekreuzigt und ist einen unwürdigen, erbärmlichen Tod gestorben. Das alles hat er ertragen. Er hat es sogar bewusst auf sich genommen. Warum? Weil er wusste, welche Freude auf ihn wartete. Jesus hatte den richtigen Blick auf das zukünftige Leben. Und die ersten Christen haben diese Perspektive von ihm übernommen. Im Römerbrief Kapitel 8 schreibt Paulus vom christlichen Blick auf das Leben. Er sagt sinngemäß, ich verspreche euch nicht, dass ihr keine Probleme und Schwierigkeiten haben werdet. Ich verspreche euch auch nicht, dass ihr es immer leicht haben werdet. Ich sage euch nicht, glaubt an Jesus und für den Rest eures Lebens wird alles ganz einfach. So ist es einfach nicht. Bedrängnis, Angst, Verfolgung, Hunger, Kälte, Lebensgefahr, das alles kann kommen. Die Menschen werden euch mit dem Tod bedrohen. Aber wir sind in all diesen Dingen überlegene Sieger. Denn ich bin überzeugt, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Teufel, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder hohe Kräfte noch tiefe Gewalten, nichts in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. So verrückt es klingt, aber das ist die christliche Haltung zum Leben. Lass das Schlimmste kommen. Ich werde es ertragen, weil ich sicher weiß, was ich in Jesus Christus habe. Ich weiß, dass das noch nicht das Ende ist. Ich weiß, dass ich vorbereitet werde auf ein Leben nach diesem Leben. Wenn wir uns Biografien von großen christlichen Glaubenshelden anschauen, dann finden wir immer wieder diese Haltung, diese größere Perspektive. Viele von ihnen mussten manche Schwierigkeiten ertragen, aber sie konnten sie ertragen, weil sie über die Schwierigkeiten hinausblicken konnten, auf Gottes größeren Plan, und auf seine größere Welt. Vielleicht darf ich zum Schluss einmal fragen. Vielleicht darf ich fragen, welche Perspektive haben wir eigentlich? Wie denkst du über dieses Leben? Wie denkst du über den Tod? Wie denkst du über das Leben nach dem Tod? Gehört das für dich zusammen? Oder macht dir die Schwelle Angst am Ende dieses Lebens? Hilft es dir, über diese Dinge nachzudenken? Oder hinterlässt es ein komisches Gefühl bei dir? Die Frage nach diesen ewigen Dingen ist eine der wichtigsten Fragen überhaupt. Wir können sie nicht ignorieren. Und ich sage es persönlich, du solltest sie nicht ignorieren. Und was du in dieser Sache denkst und fühlst, das hängt eben ab von deinem Verständnis der zukünftigen Welt. Und dieses Verständnis wiederum hängt natürlich davon ab, wie du Gott siehst und wie du Jesus Christus siehst und ob du ihm vertrauen kannst. Wenn wir Gott und wenn wir Jesus vertrauen können, dann erreichen uns auch die Worte von Jesus, die er seinen Jüngern gesagt hat. Und das ging in etwa so. Ich werde euch verlassen, ich werde sterben und schließlich nicht mehr da sein und auch ihr werdet schließlich sterben müssen. Aber habt keine Angst, euer Herz erschrecke nicht. Warum auch? Wohin führt der Tod denn? Er führt in das Haus meines Vaters. Wisst ihr, drückte Jesus sinngemäß aus, so verstehe ich das, ich habe euch ja nie die Wahrheit vorenthalten, selbst dann nicht, wenn sie unangenehm war. Ihr musstet euch einiges von mir anhören. Wenn es so wäre, dass wir uns nie wiedersehen würden, dann würde ich es euch jetzt ganz bestimmt sagen. Aber so ist es zum Glück nicht. Wir werden uns wiedersehen. Alles, was ich euch über das zukünftige Leben sage, ist die Wahrheit. Die meisten von uns sagen, der Tod ist das Schlimmste überhaupt. Bloß nicht darüber reden, bloß nicht darüber nachdenken. Am besten ignorieren wir den Tod, solange es geht. Aber Jesus sagt, nein, der Tod ist nichts anderes als die Eingangstür zum Haus meines Vaters. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Merkt ihr? Das klingt doch nach einem schönen Zuhause. Ich weiß nicht, wie ihr euch das Leben nach dem Tod vorstellt. Ich befürchte, viele von uns denken da irgendwie so an einen ewigen, irgendwie langweiligen Zustand. Ein Zustand ohne Körper in einer Umgebung, die fremd und eigenartig ist, oder? Ich weiß nicht, was ihr für Vorstellungen habt. Dabei dürfen wir uns das ganz anders vorstellen. Wer ein Kind Gottes ist, ein Bruder oder eine Schwester von Jesus, der geht nach dem Tod nach Hause. Gott ist nicht irgendeine ferne, fürchterliche Macht. Er ist dein Vater. Er liebt dich mehr, als du dir vorstellen kannst. Die menschliche Liebe, die wir von unserem Partner, von unseren Eltern, unseren Kindern oder auch von unseren Freunden erleben, die ist wunderbar. Aber sie ist nichts gegen die Liebe Gottes, des Vaters, mit der er seine Kinder liebt. Das Haus des Vaters ist ein wunderbares Zuhause, das Schönste, das man sich überhaupt vorstellen kann. Wisst ihr, es stimmt, was der Schriftsteller Arnold Stadler schreibt, die schönste Richtung ist die Himmelsrichtung. Ich weiß nicht, ist euch das auch schon mal passiert, wenn ihr so im Neuen Testament die Berichte über Jesus gelesen habt, dass ihr euch plötzlich danach sehnt, einmal irgendwie dabei zu sein, ihn mal zu erleben, so hautnah, mal so einen Nachmittag mit ihm verbringen zu dürfen? Wie toll muss das sein, ihn zu beobachten, ihn zu hören, zu erleben, wie er Menschen berührt und heilt, wie er Menschen ernst nimmt und annimmt, wie er sie liebt. Wie toll muss es sein, ihm zuzuhören, wie er mit ihnen spricht, was er sagt. Wie toll muss es sein, ihm in die Augen zu sehen und von ihm angesehen zu werden. Wenn du an Jesus glaubst und ihm vertraust, dann wirst du ab dem Moment, in dem du stirbst, die endlose Ewigkeit mit ihm verbringen. genau so, nicht nur einen Nachmittag. Du wirst mit ihm unter einem Dach wohnen, seine Gegenwart täglich um dich haben. Du wirst das Leben mit ihm teilen. Du wirst ihn ansehen und er wird dich ansehen. Und du wirst heil sein. Und da wird Liebe sein, wie du sie heute noch nicht kennst. Und das alles in alle Ewigkeit. Das Haus, in dem wir eine Wohnung haben werden, ist eine ewige Heimat. Es ist ein absolut sicheres Haus. Verglichen damit ist unser jetziges Leben ein Zelt, klapprig, unsicher, den Stürmen ausgeliefert. Aber in der zukünftigen Welt werden wir ein schönes Heim haben, voll möbliert, alles vorbereitet, genau so, wie wir es brauchen. Da wird Friede sein und Freude und Sicherheit. Was uns dort erwartet, das geht weit über unsere Vorstellungskraft hinaus. Und doch ist es so real wie der Stuhl, auf dem ihr gerade sitzt. Merkt ihr, was das Wissen um diese ewige Welt mit euch machen kann? Wenn ich doch mit absoluter Sicherheit weiß, was mich erwartet, dann kann dieses Leben hier mich beuteln, wie es will. Es ist egal. Was immer auch passiert, das, was ewig bestehen bleibt, bleibt davon völlig unberührt. Mein ewiges Zuhause kann nicht zerstört werden. Es ist das Haus Gottes und niemand kann es einreißen. Und dieses Haus ist auch mein Zuhause. Kannst du das alles glauben? Ist es für dich eine Glaubensgewissheit? Das glauben zu können, ist eine der Grundvoraussetzungen für ein stilles Herz. Das Haus des Herrn, dieses ewige Zuhause, das ist unser sicherer Ankerpunkt, wie wir es auf dem Bild sehen, auf dem Flipchart. Dieses ewige Zuhause, das ist unser Trost und unser Halt und unsere Sicherheit in einer Welt voller Ängste und Schwierigkeiten und Nöte. Und ich hoffe, du hast diesen Ankerpunkt bei Gott. Ich hoffe, du hast eine Wohnung im Haus des Herrn. Den Schlüssel zu deiner eigenen Wohnung dort bekommst du ganz einfach, indem du an Gott glaubst und indem du an Jesus Christus glaubst. Jesus ist längst vorausgegangen, um für die, die ihm vertrauen, die Wohnungen vorzubereiten. Bist du dabei? Was deinen Körper angeht, kann ich dir nichts garantieren. Da kann schon im nächsten Augenblick alles Mögliche passieren. Schon auf dem Weg nach Hause kann das Ende deines Lebens kommen. Und wenn du dann nur auf die Dinge dieses gegenwärtigen Lebens gesetzt hast, dann wird sich leider zeigen, dass das zu wenig war. Wichtig ist, auch das zukünftige Leben in den Blick zu nehmen. Wichtig ist, rechtzeitig für seine Seele zu sorgen. Was deine Seele angeht, da kann ich dir etwas garantieren, nämlich, dass sie ewig lebt. Und wenn du deine Seele der Obhut des Sohnes Gottes anvertraut hast, dann ist es vollkommen egal, was dir in dieser Welt zustößt. Ich kann dir garantieren, wenn deine Seele die Schwelle des Todes überschreitet, dann wird Jesus dort sein. Und er wird sie in Empfang nehmen. Und er wird die Tür zu der Wohnung aufschließen, die er für dich vorbereitet hat. Und er wird dir ein neues Zuhause und eine neue Heimat geben. Das darf ich dir heute garantieren. Wenn du ganz und gar Jesus gehörst, dann wird nichts und niemand dich jemals von ihm und von der Liebe Gottes trennen können. Dann ist sein Zuhause dein Zuhause und seine Sicherheit deine Sicherheit und sein Mut dein Mut. Glaub es ruhig, denn dann wird dein Herz still. Amen.